Für alle, die mit der CLL noch nicht so viel zu tun hatten, die CLL ist charakterisiert durch die Proliferierung und Akkumulation von klonalen B-Lymphozyten in lymphoiden Organen sowie im peripheren Blut. Es ist eine Erkrankung, die vorwiegend im Alter auftritt. Es ist die häufigste Leukämie in der westlichen Welt bei Erwachsenen und das mediane Disease Onset ist bei zwischen 70 und 75 Jahren. Zu den Symptomen von CLL zählen neben vergrößerten Lymphknoten häufige Infektionen, Erschöpfung, Fieber und auch Gewichtsverlust und es kommt in Deutschland circa jedes Jahr zu 1900 CLL-assoziierten Todesfällen. Zu den diagnostischen Features oder die Spezifikationen von chronisch lymphatischer Leukämie. Man spricht dann von CLL, wenn ein B-Zell-Klon die Koexpression von CD19, CD20, CD23 und CD5, das typischerweise auf T-Zellen vorkommt, zeigt und bei einer Anzahl von mehr als 5000 klonalen B-Lymphozyten, die diese Koexpression aufweisen. In einem Blutausstrich zeichnet das dann typischerweise so, dass die kleine morphologisch reife B-Lymphozyten vermehrt vorliegen und es kommt dann auch öfter zu solchen sogenannten Ghost Cells, die dann aufplatzen, da diese CLL-Zellen eine geringere Widerstandskraft gegen Scherstress aufweisen. Zu den therapeutischen Herausforderungen muss ich Ihnen wahrscheinlich auch nicht viel erzählen. Initial kommt es zu sehr guten Therapieerfolgen, in weiterer Folge kehrt die Erkrankung aber in den meisten Fällen zurück. Und die Zweitlinientherapie ist dann schon schwieriger. Man weiß jetzt schon sehr lange, dass CLL-Zellen ebenso wie MM-Zellen eigentlich allein in Kultur nicht überlebensfähig sind. Und es ist auch bekannt, dass die Kokultivierung wie bei MM mit Fibroblasten oder anderen stromalen Zellen zum Überleben der CLL-Zellen beiträgt. Die zwei Ziele unseres Projektes, dass wir teilweise schon recht weit vorangetrieben haben, teilweise noch ein bisschen am Anfang stehen, sind einmal hier der eine Ast, und zwar die Analyse des Protein Profiling von den primären CLL bzw. vergleichsweise dazu gesunden B-Zellen an sich. Hierzu haben wir zunächst die B-Zellen bzw. CLL-Zellen isoliert, die Zellen lysiert und dann die Proteinextrakte verdaut und mit Massenspektrometrie vermessen, wie auch Frau Dr. Slani bereits erwähnt hat. In einem zweiten Teil des Projektes haben wir primäre CLL-Zellen und B-Zellen mit stromalen Zellen, in unserem Fall Human Mesenchymal Stem Cells, kokultiviert und dann die mesenchymalen Stammzellen dann ebenfalls der Proteomanalyse mittels Massenspektrometrie zugeführt. Nun möchte ich zunächst einmal auf diesen ersten Teil, das Protein Profiling der CLL-Zellen an sich, eingehen. Hierzu haben wir zunächst einmal die CLL-Zellen bzw. B-Zellen über Ficol-Dichte-Zentrifugation isoliert. Sie sehen hier einmal zunächst die Peripheral Blood Mononuclear Cells, also die Leukozyten. Von den Leukozyten haben wir dann über Magnetic Activated Cell Sorting mittels CD19-Antikörper, die an magnetische Beads gekoppelt sind, die B-Lymphozyten bzw. CLL-Zellen von den restlichen Leukozyten getrennt. Und diese dann im Anschluss lysiert mittels einem speziellen Lysepuffer und Scherstress und die lysierten Zellen dann in diesem Fall in Zytoplasma und Kernfraktion aufgetrennt. Und für die Analyse wurden dann 20 Mikrogramm jedes Proteinextrakts weiter Disulfidbrücken aufgebrochen und dann alkyliert, um eine Rückbildung der Disulfidbrücken zu vermeiden. Die Proteine dann mit Trypsin wieder in Peptide verdaut und diese Peptide dann in die Flüssigkeitschromatographie eingebracht, diese vielen tausenden Peptide dann wieder ins Massenspektrometer eingebracht, dort über die exakte Masse der Peptide und eine weitere Fragmentierung der Peptide in Bruchstücke dann noch analysiert. Diese vielen Gigabyte großen Files wurden dann mittels der Software MaxQuant zunächst einmal die Peptide identifiziert und relativ quantifiziert und den entsprechenden Proteinen zugeordnet. Die statistische Analyse haben wir dann mit der Perseus-Software durchgeführt und die funktionelle Annotierung der erhaltenen Rauf- und Runterregulierungen haben wir dann mit, zumindest einen Teil, mit dem David Bioinformatics Resources durchgeführt. So, zu unseren Daten. Wir haben mehr als 7500, 7800 Proteine circa identifizieren können erfolgreich. Wir haben davon, waren auch ein bisschen überrascht, dass es doch so viele signifikant regulierte Proteine sind, über 2000. Wir haben uns jetzt, das sind nur einige ausgewählte biologische Prozesse, die wir hier dargestellt haben. Da könnte ich Ihnen wahrscheinlich den ganzen restlichen Abend noch einiges aufzeigen. Was wir natürlich ganz deutlich gesehen haben, war neben Cellular Response to Stimulus auch die B-Zell-Aktivierung, die ja ganz maßgeblich auch für die chronisch lymphatische Leukämie ist. Auch Zelladhäsion ist bekannt, dass eine wichtige Rolle spielt bei der CLL und einige weitere biologische Prozesse. Wie umfangreich oder wie vollständig wir einzelne Pathways jetzt wirklich abdecken können, möchte ich Ihnen anhand dieses Bildes zeigen. Ich habe hier den B-Cell Receptor Signaling Pathway dargestellt. Das ist jetzt ein Pathway von der KEC-Datenbank. Sie sehen, jedes der Proteine, die wir erfolgreich identifizieren konnten, ist hier mit einem roten Stern gekennzeichnet. Ich glaube, es sind hier ein Protein und ein weiteres in der Mitte, das wir nicht erfolgreich identifizieren konnten. Und ich denke, das beweist ganz eindrucksvoll, wie vollständig unsere Daten eigentlich doch sind. Wir konnten auch einige wichtige Regulationen, die bei der CLL schon sehr bekannt sind, reproduzieren, beispielsweise das ZAP70, das hier sehr stark reguliert vorgefunden wurde, CD23 und CD5, die ja auch CLL-spezifische Marker sind, und CD200 haben wir ebenfalls fast zehnfach hinaufreguliert vorgefunden. Wir haben auch auf Ebene des Metabolismus einige große Veränderungen vorgefunden, vor allem beim Lipid-Metabolismus und im speziellen Fall der Fettsäure, bei der Fettsäure-Beta-Oxidation sind einige Proteine stark aufreguliert vorgefunden worden. Das sind nur auch wieder nur einige Beispiele. Jetzt haben wir uns dann natürlich gefragt, CLL-Zellen unterscheiden sich offensichtlich von gesunden B-Zellen in vielerlei Hinsicht, unter anderem eben im Metabolismus. Und es ist jetzt bekannt, dass CLL-Zellen einen Stimulus vom Strom erhalten, sich im Metabolismus umzustellen. Da gibt es schon einige Publikationen dazu. Jetzt war aber die Frage unsererseits, ist es vielleicht auch so, dass das Tumorstroma durch die CLL-Zellen selbst beeinflusst wird und selbst schon seinen Metabolismus umstellt, um dann in weiterer Folge den CLL-Zellen schon energiereichere Metaboliten anzubieten und so die Proliferation zu steigern. Dieses Phänomen nennt man auch Reverse-Warburg-Effekt und wurde erstmals beim Brustkrebs beschrieben. Glaube ich, erstmals 2009 beschrieben worden. In weiterer Folge haben wir den Teil 2 unserer Arbeit begonnen anzugehen. Hier eben, wie zuvor gesagt, die Kokultivierung mit Human Mesenchymal Stem Cells, der CLL-Zellen. So unser experimentelles Setup, das wir dazu verwendet haben. Wir haben die 75 Flaschen mit diesen mesenchymalen Stammzellen konfluent wachsen lassen. Die mesenchymalen Stammzellen haben wir von der Firma Lonza erhalten. Wir haben dann eine sehr geringe Anzahl, nur 10.000 CLL-Zellen bzw. als positiv oder als negativ Vergleich B-Zellen kokultiviert mit den mesenchymalen Stammzellen. Nach einer Inkubations- oder nach einer Kultivierungszeit von 7 Tagen haben wir dann kurz vor der Zelllyse noch die CLL- bzw. B-Zellen entfernt und auch den Überstand, da wir auch den Überstand proteomisch analysieren wollten. Und das Problem ist, wenn wir FCS im Überstand haben, haben wir so große Signale von dem FCS, dass wir andere Proteine kaum mehr nachweisen können. Und nach 6 Stunden nach der Entfernung des Überstandes, des FCS-haltigen Überstandes, haben wir die HMSC-Zellen dann fraktioniert in Zytoplasma, Kern und die Überstandsfraktion. Zu unseren Ergebnissen. Wir haben in etwa 3.500 Proteine in Summe identifizieren können in den mesenchymalen Stammzellen. Wir haben nur sehr geringe Regulationen gesehen auf Ebene des Zytoplasmas und des Kerns. Im Überstand jedoch haben wir mehr als 200 Proteine signifikant reguliert vorgefunden. Und die wichtigsten Proteine, die hierbei raufreguliert waren, haben eben auch mit den Metabolismus zu tun gehabt, der Glucosemetabolismus, Monosaccharidmetabolismus, Hexosemetabolismus und die Generierung von Vorstufe-Metaboliten und hochgegangenen energetischen Metaboliten war hier ganz, ganz deutlich sichtbar. Als Zusammenfassung und Conclusio haben wir, glaube ich, den ersten Teil schon ganz, ganz gut erfüllt. Beim zweiten Teil, das ist, da haben wir noch eine eher geringe Anzahl an biologischen Replikaten, da werden wir noch einiges zu arbeiten haben. Allerdings ist schon eigentlich recht schön gezeigt worden, dass selbst nur 10.000 CLL-Zellen schon einen großen Einfluss auf die Stromazellen verursachen, und wir konnten auch schon eben einige Enzyme signifikant auch hin- und aufreguliert sehen, die mit Metabolismus wirklich zu tun haben. Daher fühlen wir uns bestärkt in unserer Hypothese, dass der Reverse-Warburg-Effekt auch bei CLL eine wichtige Rolle spielen könnte und eben für die CLL-Zellen hochenergetische Metabolite neben Pyruvat und anderen Metaboliten auch vielleicht Lipide zur Verfügung stellt. Das ist aber allerdings meines Wissens nach noch nie irgendwo gezeigt worden, dass Lipide bereitgestellt werden. Das ist jetzt mal nur eine Hypothese von uns und die gilt es in der Zukunft zu überprüfen. Und der potenzielle Nutzen unseres Projektes für die Klinik ist meiner Ansicht nach, dass wir durch Störung dieser metabolischen Zusammenarbeit zwischen den CLL-Zellen und den stromalen Zellen, wenn wir das unterbrechen könnten, könnte das durchaus zum weiteren Therapieerfolg beitragen. Noch ein kleiner Outlook, was bei uns für die Zukunft geplant ist. Bei den Co-Kulturen eben wollen wir noch eine größere Anzahl noch an Co-Kulturen produzieren, mit einer höheren Anzahl an CLL-Zellen, um vielleicht den Effekt der CLL-Zellen auf die stromalen Zellen noch verstärkt zu finden. Und auch in meinem Projekt trachte ich danach, Lipidomics und Metabolomics dann anzuwenden, um direkt diese Metaboliten nachzuweisen, nicht nur die Enzyme, die sie vielleicht produzieren. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags angelangt und darf mich vor allem bei Professor Gerner und Professor Schwarzmeier für ihre Unterstützung bedanken, aber auch bei Astrid Slani, Andrea Billig und Dominik Kreuz für ihre Hilfe und Unterstützung und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.